Mein heutiger Gast ist Ulrich Strunz. Der Name wird vielen ein Begriff sein, denn Dr. Ulrich Strunz Senior ist Internist, Sportler und Ernährungspionier. Doch Ulrich Strunz Junior steht keineswegs im Schatten seines berühmten Vaters. Uli ist Dozent und Doktorand im Bereich Verhaltensökologie. Er befasst sich vor allem mit dem Thema Motivation und wie unser Denken unser Handeln beeinflusst. Was erst vielleicht trivial klingen mag, so steckt doch viel mehr dahinter als einfach nur Think Positive. Er entmystifiziert die Technik der Meditation und erklärt in ganz einfachen Schritten, wie man diese in nur 5 Minuten in den Alltag integriert. Für mehr spannende Interviews und Videos abonniere meinen YouTube-Kanal. Du findest das Audio auch als Podcast auf iTunes und Spotify. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Lieber Uli, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Hallo Julia, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Es ist ja schon eine Zeit lang her, dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben. Ich glaube, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr beim LCHF-Kongress in Düsseldorf. Mir noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Umso mehr freue ich mich, dass ich dich jetzt auch als Gast in der Evolution Radio Show begrüßen darf.
Dankeschön, Julia.
Unser Thema heute ist ein bisschen was anderes, als ich sonst so in der Show habe. Und zwar reden wir heute über Motivation, über auch Mindset und Framing vielleicht, über was unsere Entscheidungen beeinflusst. Aber auch, dass ganz viel in unserem Kopf eigentlich stattfindet und dass wir auch ganz viel, wie wir unser Leben wahrnehmen, beeinflussen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird, der natürlich auch für unser geistiges, für unser seelisches Wohlbefinden ganz wichtig ist und natürlich auch für Leistungsfähigkeit und Performance. Und deswegen bin ich froh, dass ich dich heute als Gast da habe. Bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, möchte ich gern, dass du ein paar Worte zu dir sagst. Vielen wird dein Nachname auf jeden Fall etwas sagen. erzähl ein bisschen was von dir und wie bist du überhaupt auch zu dem Thema gekommen?
Ja, um auf den Namen einzugehen, richtig, ich heiße Ulrich Strunz. Mein Vater war sehr kreativ bei der Namensfindung von mir. Deswegen schreibe ich dann immer Ulrich G. Strunz, um mich ein bisschen zu unterscheiden von meinem Vater. Ich denke, deinen Zuhörern ist mein Vater einschlägig bekannt. Der braucht keine Vorstellung. Ich bin der Sohn von Dr. Ulrich Strunz und ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, komme also aus einem Bereich, der eigentlich sehr trocken ist, rational. Und während meines Masterstudiums habe ich dann angefangen, mich auch über ein bisschen weichere Dinge Gedanken zu machen. Eben wie du gerade sagst, was leitet eigentlich den Menschen? Welche Dinge beeinflussen uns denn in unserer Entscheidungsfindung? Und da forsche ich ganz munter seit 2016. Und tatsächlich ist es so, da schlägt eben mein Herz gerade, dass die sogenannten intrinsischen Motive uns zu 95% leiten. Und intrinsische Motive kann man übersetzen und daraus ist dann auch ein Buch geworden, richtig, mit einem einschlägigen Titel, Arsch hoch beginnt im Kopf, letztes Jahr veröffentlicht und da geht es ein bisschen um meine Lebensgeschichte, denn die ist nicht so glatt verlaufen, wie man das vielleicht denkt vom Strunzsohn. Ich habe gerade während meines Studiums gar nicht gesund gelebt. Also ich habe geraucht, ich bin Asthmatiker, ich habe geraucht, ich habe sehr viel Alkohol getrunken und bin dann auch in meinem Leben an einen Punkt geraten, wo ich mir gedacht habe, was kann ich denn jetzt tun, um mein Leben zu ändern? Und deswegen ist das auch eine persönliche Leidenschaft von mir, weil ich es selbst eben auch am eigenen Leib erfahren kann. Und dann finde ich, kann man das Ganze auch authentisch kommunizieren. Also das grob über mich.
Das ist super spannend und ich denke, dadurch kommt natürlich noch viel mehr die Authentizität rüber, wenn man das selber irgendwo an diesem Punkt war und dann für sich eine Möglichkeit oder ein Werkzeug auch gefunden hat, um ja wieder den Weg zurückzufinden, um sich zu motivieren und auch da ja vielleicht eben neue Ansätze auch zu finden. Du hast es schon ein bisschen erwähnt, was intrinsische oder innere Motivation ist. Vielleicht kannst du, weil es mag vielleicht für manche so ein bisschen schwer zugänglich sein. Ja, hast du da ein paar Beispiele, wieso ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen und welche Relevanz hat das jetzt für uns im Alltag?
Wenn du jetzt jemandem zum Beispiel erzählst, dass man vielleicht in seinem Alltag ein bisschen mehr auf Kohlenhydrate oder Zucker verzichten sollte und die Person sich damit noch nicht beschäftigt hat, im ganzen Leben noch nicht, dann kommt in der Regel die Antwort, was soll ich denn jetzt frühstücken? Und das Frühstück ist bei uns eben fest verankert. Wir haben ein Bild davon, der gedeckte Tisch, den Mama gemacht hat mit so einer roten Tischdecke, und wir assoziieren mit einem Frühstück nur wohl schöne Bilder. Wohlstand, Ruhe, Wärme, alles positiv. Und dazu gehört natürlich das Marmeladenglas, die Butter daneben. Also wir haben alle ganz klare Bilder vom Frühstück. Ja, aber wo kommen denn diese Bilder her? Und damit hat sich die Psychologie ja, mein Gott, jahrzehntelang beschäftigt. Und das meine ich mit intrinsischen Motiven. Und jetzt ein konkretes Beispiel. Wenn du an einem Bäcker vorbeiläufst und diesen Geruch von frisch gebackenen Brezen riechst, und niemand braucht mir halt erzählen, dass er frisch gebackene Brezenduft nicht gut findet, allen voran ich, dann freut man sich und dann geht's los. Dann fängt das Gehirn plötzlich an, diesen angenehmen Duft zu verbinden mit, ach, ich muss frühstücken oder ich muss essen. Und natürlich fällt einem dann ein, ich muss eine Breze essen. Und da lohnt es sich ein bisschen, sich damit zu beschäftigen. Denn also wenn ich an einem Bäcker vorbeilaufe und den Brezenduft rieche, dann will ich nicht gleich in eine Breze reinbeißen. Aber ich freue mich trotzdem über den Geruch. Das heißt, man kann hier Dinge trennen. Nur weil ich leckere Dinge rieche, heißt es noch lange nicht, dass ich dieses Heißhungerverlangen nach Breze bekomme. Und das schafft man durch Meditation. Also Meditation verstehe ich für den Beginn zunächst einmal als eine simple, ein Gehirntraining. Dass man Kontrolle über sich selbst hat und sich nicht nur von diesen tief verwurzelten, einflussreichen inneren Bildern lenken lässt, wie von einer, ja, wie eine Marionette im Prinzip auch.
Das heißt, der Vorteil sozusagen oder die Relevanz für uns im Alltag ist eigentlich, dass ich indem ich mir das bewusst mache, möglicherweise dann mehr Kontrolle über diese Faktoren habe. Oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Zusammengefasst, du wirst klügere Entscheidungen fällen. Denn das ist ja von dem großen Verhaltensforscher Kahneman in seinem Bestseller beschrieben, schnelles, langsames Denken. Wenn wir sehr schnell über Dinge nachdenken, was ja auch manchmal notwendig ist, ja, lassen wir sehr viel Information aus. Und ein trainiertes Gehirn schafft es eben in den Situationen, mehr Herr der Lage zu sein. Nur das ist jetzt nichts, was vom Himmel runterfällt. Das ist auch wie das Joggen, etwas, was man täglich üben darf. Und dafür habe ich mir halt dann gedacht, ja gut, wir sind alle überarbeitet. Wir müssen immer mehr leisten, müssen uns breit aufstellen. Wer hat denn jetzt noch die Zeit zu sagen, jetzt integriere ich noch 60 Minuten Meditation in meinen Alltag? Wie soll ich denn das schaffen? Genau. Es geht, weil man mit offenen Augen meditieren üben kann. Du kannst am Arbeitsplatz Meditation üben, im Auto, überall. Und dann hatte ich eben die Idee, ein schlankes Buch zu schreiben mit, ich glaube, 27 Übungen, Meditationsübungen für den Alltag.
Ah, super spannend. Ja, weil ich denke, dass gerade eben Meditation ist ja für viele wahrscheinlich mehr noch etwas sehr, ja, Abstraktes. Also man hat es mal gehört und man stellt sich irgendwie so Mönche vor wahrscheinlich, oder man sitzt im Schneidersitz und es rauscht in irgendwelche so im Wind und Glöckchen bimmeln oder sowas. Ja, ist der Kopf, ja. Und und wenn du sagst, man kann im Auto meditieren, beim Autofahren, ich weiß nicht, ob da die Polizei so glücklich damit ist, aber ich finde das jetzt super spannend. Vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen drauf eingehen, wie kann man da sich dran wagen? Was wären so erste Übungen? Müssen das 60 Minuten sein? Oder was ist so die Minimum Effective Dose quasi an Meditation? Oder wie kann ich mich da vorarbeiten?
5 Minuten, indem man einfach nur 4-mal atmet. pro Minute. Und da gibt es ein Mantra, das ich immer anwende. Also ich mache eine Sekunde gar nichts. Dann atme ich 3 Sekunden ein. Dann mache ich eine Sekunde gar nichts. Jetzt sind schon 5 Sekunden rum. Und dann atme ich 10 Sekunden aus. Das sind 15 Sekunden. Eine Sekunde mache ich nichts. 3 Sekunden atme ich ein. Eine Sekunde mache ich nichts. 10 Sekunden atme ich aus. Und das mache ich jetzt 5 Minuten lang. Und ich meine, du bist hier der Experte im Bereich Biologie. Du weißt, was passiert. Das kleine Salz der inneren Ruhe, nennt mein Vater gerne das Kalzium, steigt an, bumm, und plötzlich ist man ein Buddha. Das ist natürlich nur ein kleiner Trick. Aber man begreift dann sehr schnell, ah ja, es reicht ja schon, wenn ich 4-mal pro Minute atme und mein Zustand ändert sich. Ich brauche jetzt kein LSD nehmen oder Kokain oder Speed, um jetzt mein Gehirn zu ändern, sondern es reicht tatsächlich einfach, meine Atmung zu kontrollieren. Und das kann man schon auf dem Weg zur Arbeit tun. Ich meine, wir sind ja alle jetzt im Zug unterwegs oder im Auto. Und ja, gut, die Covid-19-Krise hat dafür gesorgt, dass auch viele daheim bleiben müssen. Und man kann das aber auch im Auto tun, nicht nur daheim. Und ja, die rosa Sitzkerzen und die Räucherstäbchen und die indischen Elefanten, das sind ja genauso wieder so Bilder wie vom Frühstückstisch, ne? Wo kommen die denn her? Und wenn man dann begriffen hat, dass Atmung ein unglaublich mächtiges Instrument ist, kann man weitermachen mit der Atmung. Wenn du willst, kann ich gleich daran anschließen.
Bitte, ja.
Du kannst jetzt also Atmung benutzen für deine erste simple Meditation. Du atmest aus und jetzt stellst du dir das Wort Ausatmen vor. Jedes Mal, wenn du ausatmest. Du atmest ein und stellst dir jedes Mal vor das Wort Einatmen. Und das machst du die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn du aus- und einatmest. Und jetzt wird Folgendes passieren. Du schmunzelst schon. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Gott, ist das bescheuert. Warum tue ich das eigentlich? Ich sollte etwas Sinnvolleres tun, zum Beispiel auf den Verkehr achten. Ne? Also das ist dann tatsächlich eine Übung, die ich nicht im Auto empfehlen würde, sondern die kann man machen, wenn man zum Beispiel den Kinderwagen schiebt, wenn man joggen geht. Und jetzt sagen sehr viele eben, Uli, das Problem, das ich habe, um bei der Meditation einsteigen zu können, ist, dass dieser blöde innere Monolog mich ablenkt davon. Das ist gut, das ist ein Erfolg, denn jetzt betrachte man einfach mal diese Sätze, die da plötzlich aufgepoppt sind. Ist das bescheuert? Das war der erste Satz. Das klappt doch nicht? Das war der zweite Satz. Und der dritte war, ich sollte etwas Sinnvolleres tun. Jetzt achte ich also einfach nur auf diese ablenkenden Sätze. Und ich achte auch, in welcher Reihenfolge sie aufpoppen. Das ist auch manchmal interessant. Und dann fühle ich in die einzelnen Sätze rein, zum Beispiel in den Satz, ich sollte etwas Sinnvolleres tun. Und das ist ja eigentlich ein guter Satz, ja, der uns eigentlich doch motivieren sollte, etwas Sinnvolleres zu tun, was das auch immer ist. Und dann fühle ich da so rein und merke, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Das fühlt sich scheiße an. Wie kann es denn sein, dass so ein positiver Satz sich so schlecht anfühlt? Und das ist schon die zweite Übung. Also wir reden jetzt nicht von etwas, was nichts mit Meditation zu tun hat, sondern auf die Gedanken, die einen ablenken, zu achten, das ist auch Meditation. Wenn man dann weitergehen möchte und sagt, okay, ich möchte den jetzt auf den Zahn fühlen, ich möchte herausfinden, welche inneren Glaubenssätze mich denn lenken. Mich hat zum Beispiel lange Zeit der innere Glaubenssatz gelenkt, egal was ich tue und egal welche Erfolge ich in meinem Leben habe, ich habe sie mir nicht verdient. Das ist allen meinen Privilegien geschuldet, die ich auch zweifellos habe. Das hat mich dann immer davon abgelenkt, meine Erfolge auch genießen zu können und dann eine Plattform für mich zu bauen. Und das wusste ich aber nicht. Also das sind ja innere Glaubenssätze, die tief verankert sind. Und die findet man, wenn man so einen Satz auf einmal so hat, ich sollte etwas Sinnvolleres tun. Das ist ein guter Satz. Der fühlt sich aber schlecht an. Ein guter Satz, der sich schlecht anfühlt. Und das ist in der Regel ein Hinweis, dahinter steht ein innerer Glaubenssatz, der dich hemmt. Und jetzt sind wir schon bei der dritten Übung. Und wenn wir innere Glaubenssätze auflösen wollen, dann brauchen wir eine vierte Übung. Ne? Fünf, verstehst du? Das ist im Prinzip so ein roter Faden, den ich versucht habe, im Buch so abstrakt mal darzustellen. Und je mehr man sich und täglich sich damit beschäftigt, desto leichter fällt es einem auch. Gerade am Anfang lenkt dich sehr viel ab. Und also ich hoffe, das war jetzt für den Anfang für dich
super, ja.
Ist ein guter Geschmack dafür. Ich kann auch gerne tiefer reingehen. Aber vielleicht hast du ja noch Zwischenfragen. Ich möchte dich jetzt hier nicht irgendwie überrumpeln.
Ich bin total begeistert und muss mir Notizen machen.
Ja, super.
Auf jeden Fall. Nein, ich würde wirklich gern noch weiterhören, wie man jetzt, weil du sagst, man baut oder es zeigen sich vielleicht dadurch diese inneren Glaubenssätze, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht mit einem Satz erklärt, wahrscheinlich, wie man die auflöst, aber ich meine, der erste Schritt ist mal, dass man sich dessen überhaupt bewusst wird, dass es da begrenzende und limitierende Glaubenssätze gibt. Und wie würdest du dann, oder was hast du für dich persönlich für eine Lösung oder für eine, nicht wirklich Lösung, aber für eine Herangehensweise oder für eine, für Werkzeuge gefunden, diese Glaubenssätze zu erkennen durch die Meditation? Vielleicht fällt dir noch was anderes ein oder gibt es noch andere Techniken. Aber dann, wie würdest du daran gehen, dich mit denen auseinanderzusetzen?
Ein effektives Werkzeug dafür ist, dass wenn ich jetzt also einen Glaubenssatz entdeckt habe, so, dann ist er in der Regel am Anfang noch so ein bisschen schwammig. Ne? Also bei mir war das damals so, naja, vielleicht ist der Glaubenssatz bei mir eher so, ich bin dümmer als alle anderen. Oder, das war zwischendrin auch ein Glaubenssatz von mir, ich bin schlauer als alle anderen. Das hemmt einen noch sehr viel mehr. Und dann muss man schauen, dass man diesen Glaubenssatz ganz klar in einem knappen Satz formulieren kann. Und wenn man das dann geschafft hat, dann erinnert man sich einfach nur an seine Vergangenheit, findet ein Beispiel aus seinem Leben, das faktisch diesen Glaubenssatz widerlegt. Zum Beispiel der Glaubenssatz, ich priorisiere meine Aufgaben täglich falsch und raube mir dann nicht Zeit. Dann denke ich einfach mal nur dran an den Arbeitstag vor 2,5 Jahren. Da habe ich die ganze Firma zum Beispiel allein geleitet oder das Projekt super zu Ende gebracht. Hab dann also realisiert, nein, ich kann das sehr gut. Hier ist der Beweis. Aha, ich kann es halt nicht immer sehr gut. Einverstanden, aber ich kann es. So. Und jetzt dieses Können, ich kann es, wieder in einen knappen Satz übersetzen und die ganze Zeit einem vorleiern. Die ganze Zeit. Ja, das ist eine Eigenmanipulation. Das ist kein Patentrezept, aber es funktioniert. Und darum geht es ja, weil jeder wird für sich persönlich eigene Instrumente finden. Mein Gott, jeder ist höchst individuell. Das wäre jetzt ein praktischer Vorschlag. Vielleicht nur, das ist jetzt, weißt du, das Problem ist, ich habe das jetzt so gesagt, aber das überzeugt nicht unbedingt jeden. Warum solltest du mir jetzt vertrauen? Könnte ja sein, dass dein Glaubenssatz ist, ich bin umringt von Scharlatanen, die alle mein Geld aus der Tasche ziehen sollen. Ja, ist ja auch so, ist ja einfach schon wunderbar. Deswegen halt dieses 4-mal pro Minute Atmen. Weil wenn das, egal wer das macht, der fühlt das. Ah, wenn man es selbst spürt und fühlt, ja, das ist was anderes. Das glaube ich, weil ich kann mir ja selber da nicht sehr viel vormachen. Und deswegen war halt die Idee, wenn man noch nie mit Meditation in Berührung gekommen ist, einfach nur 4-mal pro Minute atmen auf dem Weg zur Arbeit und den Unterschied spüren. Und dann sich langsam vortasten. Mhm.
Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein großer Freund von Testen bin. Denn ich bin der Meinung, dass nur was ich teste und was ich messbar mache, ich auch durch entsprechende Maßnahmen beeinflussen kann. Alles andere ist quasi auf gut Glück im trüben Wasser fischen und hoffen, dass man zufällig einen Fisch erwischt. Aus diesem Grund möchte ich euch die Bluttest für zu Hause von 4U vorstellen. Das Motto von 4U lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. Einfach und bequem Bluttest und Stuhluntersuchungen von zu Hause aus machen. Die Ergebnisse deiner Blut- oder deiner Darmanalyse kannst du dann ganz bequem von zu Hause aus online abrufen. Die Darstellung der Ergebnisse ist einfach, gut aufbereitet und du bekommst konkrete und individuelle Handlungsempfehlungen. Nutze diese wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper wieder in Balance. Mit dem Gutscheincode JULIA10 bekommst du 10% Rabatt auf alle Tests. Mehr Informationen zu 4U, den Tests und auch den anderen Produkten, die 4U noch anbietet, findet ihr auf 4uehealth.de. In diesem Bereich der Glaubenssätze gibt es ja auch diese positiven Affirmationen, also dass man sich zum Beispiel vorsagt, du bist wertvoll und was weiß ich was. Und sich sozusagen einfach positive Dinge sagen. Was ist deine persönliche Erfahrung damit? Also würdest du sagen, kann funktionieren, ist eine gute Sache oder hat es für dich funktioniert? Wie siehst du das?
Ich könnte mir 100.000 Mal sagen, ich schaue so gut aus wie Brad Pitt. Ich würde es selber nicht glauben. Verstehst du? Das ist so ein bisschen der Punkt. Die Meditation schafft einen Zustand, wo du dich selbst nicht belügst. Selbst dir nichts Dinge sagst, wo du einfach schon spürst, irgendwas stimmt da einfach nicht. Das kann nicht so sein. Und meistens ist es ja dann auch überhaupt nicht sinnvoll, sich sowas einzureden, weil das überhaupt nicht das Ziel ist von meinem Leben, so gut auszusehen wie Brad Pitt oder ein Hollywoodstar zu werden. Und sobald man in dieser meditativen Phase erstmal drin ist, nahe am Alpha-Zustand, dann wird man auch die Dinge einem selbst sagen, die einen wirklich voranbringen. Und das ist eben das Problem. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Mit was soll ich denn jetzt anfangen? Soll ich jetzt also mit irgendeinem Satz anfangen? Würde ich nicht tun. Ich würde anfangen, 4-mal pro Minute atmen, um einfach mal zu spüren, ach, Moleküle beeinflussen mich ja tatsächlich. Oder die Atmung ist unglaublich mächtig. Ach, die kann ich also tatsächlich benutzen für Meditation. Sich langsam daran tasten. Das, was du jetzt ansprichst, ist alles wahr, aber das ist schon fortgeschritten. Das ist schon für die Profis unter denjenigen, die Meditation antreiben wollen, für sich persönlich. Und ich würde langsam anfangen.
Also das ist schon super, wenn man weiß, dass man eben nicht gleich 60 Minuten lang im Schneidersitz stille sitzen muss, sondern dass man allein mit 5 Minuten dieser wirklich sehr einfachen Atemtechnik schon extrem viel erreichen kann. Und man weiß ja, es gibt unter anderem zum Beispiel auch Wim Hof, der ja auch jetzt ganz bekannt ist mit seinen Atemtechniken und dass man natürlich durch die Atmung schon extrem viel beeinflussen kann, auch Stresshormone beeinflussen kann. Und deswegen, ich glaube, 5 Minuten, das kann jeder mal ausprobieren. Gibt es da irgendwie die beste Zeit oder wo fällt es einem am leichtesten, mal gleich in der Früh oder eher am Abend so zum Einsteigen oder ist das egal?
Ich würde sagen, das hängt davon ab, ob du dich gerade an einem guten Ort befindest. Der gute Ort, der ist definiert von meiner Großtante. Die hat 25 Jahre in New York gearbeitet bei der UNO. Und die hat mir gesagt, wenn du das ertragen willst, also diesen Stress und diesen Workload, dann brauchst du 2 Dinge. Du musst richtig atmen und du brauchst einen guten Ort. Meine Großtante hat das Buch für mich schon geschrieben, ne? Und ihr guter Ort war der Park irgendwo in New York. Und ich glaube, dass es überall einen guten Ort gibt. Auch bei einem, ich habe bei Siemens Areva zum Beispiel mal gearbeitet, 4 Wochen in der 11. Klasse, glaube ich. Und das waren ja alles nur Betonklötze, ne? Aber zwischendrin gab es dann mal so ein kleines Bäumchen und das war so ein bisschen abgeschieden auf dem Weg zur Cafete. Und da war ich immer kurz gestanden und habe einfach bloß blöde, dämliche Eichhörnchen betrachtet. Innegehalten, einfach mal kurz Eichhörnchen betrachtet. 6 Minuten, 7 Minuten. Oder bei mir in der Firma in Rot aufs Fenster rausgeschaut. Da sind ein paar schöne Äste von jetzt rede ich schon so abstrakt, weil ich schon gar nicht mehr da bin, von den Bäumen, die Äste. Und da hüpfen die ganze Zeit Tierchen rum. Da gucke ich 20 Minuten drauf und bin weg und habe Energie. Weil ich das aber auch schon ziemlich gut kann. Mhm. Und diesen guten Ort gibt's überall. Das kann in einem Feuertreppenhaus sein, in der Firma nebenan, wo nicht jeder immer rumtrampelt, wo du mal für dich sein kannst. Kann auch sein, ein Café, ein belebtes Café, kann sein dein Büro, dein Arbeitstisch, das ist der gute Ort und der ist zeitlich völlig unabhängig.
Super, also den guten Ort, den findet man sicher sozusagen. Ich wollte jetzt noch so einen kleinen Schwenk machen und zwar noch mal ein bisschen mehr auf die Kraft des Denkens noch mal eingehen und vor allem, dass das Denken ja, wie soll ich sagen, unser Leben verändert bzw. beeinflusst, das Denken, dass wir ja oft keinen Einfluss auf unsere Umwelt in dem Sinne haben, sondern in Wirklichkeit nur unsere Gedanken unter Kontrolle haben. Und das kommt ein bisschen eben auch aus den Stoikern heraus, aber das wird ganz gern leicht mal als so lapidar ist einfach nur think positive abgetan und das kann auch manchmal falsch rüberkommen, weil man sich vielleicht nicht ernst genommen fühlt oder dass man sagt, ich bin in so einer schrecklichen Krise in meinem Leben angekommen, da kann ich nicht sagen, ich brauche nur einfach positiv denken. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass in der Vergangenheit immer wieder gezeigt worden ist, dass es und von verschiedensten Denkern und von Viktor Frankl zum Beispiel auch, dass egal wie schlimm die Situation gerade ist, ich durch mein Denken und das Management dieser Situation quasi verbessern kann. Kannst du da ein bisschen was noch dazu sagen? Und vielleicht hast du da auch aus deiner Erfahrung und aus deiner Arbeit, aus deiner Forschung praktische Beispiele oder auch Tipps, wie man das umsetzen kann.
Du hast gerade mein komplettes Masterstudium beschrieben an der Hochschule Ansbach, kreatives Management. Da ging es eigentlich nur um Self-Coaching. Wir hatten da Experten da, die haben uns genau das gesagt, was du jetzt gerade gesagt hast. Eine der Dozentinnen wurde 22 Jahre von ihren Eltern missbraucht. Und sie ist dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, das muss man sich mal denken, ich bin selbst an allem schuld. Ich habe mir nämlich meine Eltern ausgesucht. Und sie hat sich diesen Glaubenssatz eingebrannt und nur deshalb, hat sie uns gesagt, ist sie aus diesem tiefen Loch rausgekommen. Das ist natürlich ein absolutes Extrem. Und da spielt es in dem Moment auch keine Rolle, ob das wahr ist oder nicht. Das ist ein Weltbild, das hat sie sich eingebrannt. Und wie du sagst, dadurch hat sie einen Weg gefunden aus dem schwarzen Loch raus. Das ist das absolute Extrem. Das wird einem immer wieder gesagt, richtig. Man kann ja am Anfang mal so ein Extrem für sich benutzen, das habe ich auch getan. Für mich war das zum Beispiel, ich bin an allem schuld. Alles, was mir widerfährt, ich bin an allem schuld. Und glaube das vermeintlich erst einmal für ein paar Monate, merke, es geht mir besser und dann kann man ja dieses Weltbild wieder ein bisschen relativieren. Zum Beispiel eine Kollegin von mir, die ich sehr schätze, Frau Dr. Jacobi, die hat mir gesagt, es gibt da so ganz, ganz große Pendel da draußen im Universum, Kausalpendel. Die können so groß und mächtig sein, die kannst du schon ein bisschen beeinflussen. Ja? Aber die sind so groß und mächtig, die erschlagen dich. Und dann gibt es die kleinen, feinen Kausalpendel, die kannst du anstupsen. Und ich finde dieses Weltbild sehr geil. Weil diese kausalen Pendel, die auf uns zurasen, die sind ja auch schon von Menschen vor uns im Prinzip generiert worden. Wir können theoretisch die Welt natürlich in allen Belangen ändern, aber nicht wirklich. Und ich denke, das ist ein gesundes Weltbild. Und dann ist es auch absolut legitim, wenn man sich mal in einem schwarzen Loch befindet und denkt, um mich herum sind alle gegen mich, ich versuche doch mein Bestes. Und das ist ein Gefühl, das wir alle sicherlich in unserem Leben mal haben. Und da wird man nur auf Verständnis treten. Problem nur, es hilft einem ja nicht. Und natürlich, wenn man jetzt ausspricht, ja, denk einfach nur mal um 180 Grad, du bist an allem schuld, das ist harsch. Und das jemanden in der Situation zu sagen, ist, glaube ich, auch sehr gefährlich. Das ist etwas, was man für sich entdecken muss. Also um da mal drauf einzugehen. Das war mein ganzes Masterstudium. Du hast es gerade zusammengefasst. Und jetzt Forschung. Ja, richtig. Ich habe mit Professor Christian Klubser zusammen Experimente gemacht, die genau das simulieren. Natürlich wahnsinnig abstrakt und in einem furchtbar simplen Rahmen im Prinzip, der nicht wirklich assoziiert mit der Realität, mit unserem echten Problem. Aber du kannst schon sehen, dass selbst die allersimpelsten Aufgaben, wo sich die Umwelt nicht ändert, das Regelwerk sich nicht ändert, die Menschen sich in den allerseltensten Fällen tatsächlich dazu bewegen lassen, ihr eigenes Verständnis zu ändern, um Dinge besser zu machen. Das Schaffen von, und tatsächlich auch je nach Länderhintergrund unterschiedlich, die Deutschen, denen gelingt das so zwischen 15% und 20%, den US-Amerikanern zu 10% und den Indern zu 5% bis 6%. Also je nach Länderherkunft, logisch, jeder hat ein anderes Lernumfeld. Das heißt, wir Menschen haben alle einen völlig anderen Draht zur Realität, völlig andere Perspektiven und Ansichten. Und ja gut, das sagt ja auch die Genderforschung jetzt seit 5-6 Jahren. Und deswegen finde ich das gut, dass das hochwächst. Dieses Verständnis, was du jetzt gerade sagst. Eigentlich haben wir alle die gleichen Probleme. Und wenn etwas Positives aus dieser Covid-19-Krise herauskommt, ist, dass wir jetzt alle kapieren, wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle die gleichen Probleme. Wir haben alle jetzt Schlafmangel oder zu wenig Arbeit, ne, je nachdem, wo wir jetzt gerade sind. Also bei mir ist es gerade eher so der Schlafmangel, aber mit dem kann man ja auch umgehen, dank der Meditation. Hat man zu wenig Arbeit oder weiß man nicht, wie die Zukunft jetzt aussieht, glaube ich, dass man Lösungen gerade durch die Meditation für sich entdecken kann. Weil man ja aus den Routinen rausspringen muss, jetzt anders denkt und das ist nicht einfach. Das gelingt einem nur mit einem trainierten Gehirn. Also ja, alles, was du sagst, unterstreiche ich.
Komplett. Super, ja. Ja, ich denke eben, dass die Chance, auch, dass man, wie soll ich sagen, vielleicht so formuliert. Man muss sich vielleicht geistig in die Lage versetzen, Chancen eher zu sehen als Hindernisse vielleicht, ja. Und das ist eine Trainingssache, denke ich. Und da sehe ich schon sehr eben, dass allein auch die Meditation einem auch kleine Auszeiten bringen kann und man einfach da auch wieder die Möglichkeit hat. Und wenn man sich nur auf die Atmung konzentriert, dass du sagst, dass da eben nicht vielleicht nur so Glaubenssätze aufpoppen, sondern da auch irgendwie schon wie eine kleine Verschnaufpause stattfindet und dann auch Ideen oder Lösungsansätze entstehen können.
Das ist richtig. Manchmal hat man nicht die Kraft, immer Chancen zu sehen. Das muss man auch sagen.
Ja.
Und gerade dann, da ist die Meditation das Zurückziehen in sich selbst. Und je besser man das natürlich beherrscht, desto mehr Energie kommt da auch raus. Und da haben wir wieder ein Henne- und Ei-Problem. Gerade wenn du dich in einer Situation, in einer Lebenssituation befindest, wo du nicht noch extra Energie hast und nicht die Energie hast, nur Chancen zu sehen oder mehr Chancen zu sehen als sonst. Deswegen finde ich den Ansatz so gut zu sagen, dann lass Dinge weg. Lass dann Dinge weg. Lass die unnötige Atmung weg. Dann atme halt mal nur 4-mal pro Minute. Lass Dinge weg. Das geht immer. Dinge weglassen, das können wir. Lass Zucker weg, das brauchen deine Zuhörer nicht hören. Das haben wir alle schon oft genug gehört. Ich glaube bloß, das mit dem 4-mal Atmen, das haben noch nicht so viele gehört. Und das macht sich gerade so ein bisschen breit. Ja, das Simplify, sagen die Konzerne zurzeit. Die haben das gleiche Problem. Zu viele Perspektiven, ne, Globalisierung. Was können wir weglassen? Mhm. Nur wenn die sich dann für die Arbeitnehmer entscheiden, dann wird's blöd.
Ja. Genau. Aber wie gesagt, ich denke, im Großen und Ganzen kann aus einer Krise Gutes entstehen und vielleicht eine Art von Reinigung und eine Reduktion ist ja auch oft was Gutes. Ja? Ich denke auch für viele eher eine Wahrnehmung dessen, was man hat. Ja. Und das ist auch Dankbarkeit und dass Dinge nicht selbstverständlich sind, weil wenn man quasi das, was jetzt passiert, das ist ja wie eine Naturkatastrophe im Wesentlichen. Ja, das ist ja nichts Vorhersehbares. Und wenn ich jetzt mitten in meiner scheinbar sehr sicheren Arbeit bin und auf einmal von einem Tag auf den anderen ändert sich etwas, was unvorhersehbar im Wesentlichen war, lässt einen vielleicht wieder mehr Dankbarkeit auch empfinden. Und das kann wiederum das Leben natürlich sehr bereichern, wie ich finde.
Tomatenpflanzen auf dem Balkon oder
zum Beispiel
den Filterkaffee bewusst machen. Du hast vollkommen recht, genau
solche Dinge. Ja. Ich sehe schon, ich meine, wir könnten da wahrscheinlich jetzt noch 3 Stunden drüber philosophieren, aber wir werden die Leute nicht überstrapazieren. Ich denke, du hast eine ganz, ganz tolle Einführung in das Thema gegeben, auch super praktisch für die Techniken, die du erwähnt hast. Ich hoffe, dass jetzt jeder losgeht und sagt, heute mache ich meine 5 Minuten Meditation und schaue mal, was das mit mir tut, welche Gedanken oder welche Sätze da so aufpoppen und lass es ein bisschen zu. Wenn jetzt die Zuhörer und Zuschauer mehr von dir lesen wollen und mehr von dir erfahren wollen, wo können sie das?
Ach so, auf strunz.com bin ich Autor der Gastnews und es gibt noch eine Webseite ulrich-strunz.de. Ansonsten, ich habe mich jetzt mal bei Twitter angemeldet, aber das hat noch Zeit.
Okay. Genau. Ich werde natürlich verlinken und auch dein Buch Arsch hoch beginnt im Kopf. Wo du noch viel, viel mehr auf die Meditation eingehst und diese Übungen, diese praktischen Übungen zusammengefasst hast. Ja, damit sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses super tolle Interview. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Super, vielen Dank, Julia.
Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.